Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Move Podcast. Und heute habe ich einen für mich super besonderen Gast vor mir sitzen. Und zwar ist das Jessica Hirsch, Partnerin bei Struktur Management Partner. Und für mich auch die erste Frau, die ich hier im Podcast interviewen darf und die erste Partnerin. Deswegen freue ich mich besonders darüber. Und an dieser Stelle nochmal einen sehr großen Dank an Felix. Den habe ich nämlich beim Sommer dieses Jahr kennengelernt und der hat dann damals diesen Kontakt quasi hergestellt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an dich, Felix, dass ich hier Jessica heute als Gast im Podcast begrüßen darf. Dementsprechend, ja, herzlich willkommen, Jessica. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Katrin. Ich war sehr überrascht, als du mir gesagt hast, dass ich die erste Frau wäre, die erste Partnerin aus einer Unternehmensberatung. Ja, tatsächlich gibt es von uns ja nicht so viele, leider, sage ich immer. Ja. Du bist ein super Job für Frauen, aber umso schöner, dass wir vielleicht gemeinsam dazu beitragen können, dass auch mehr Damen sich trauen zukünftig.
Absolut, absolut. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen was angeteasert. Du bist ja Partnerin bei Strukturmanagement Partner. Stell dich aber gerne noch mal so kurz vor für jeden, der dich noch nicht kennt.
Ja, sehr gerne. Ich bin heute noch 42. Das ändert sich in den nächsten Tagen. Dann bin ich 43 Jahre alt.
Ah, ja.
Bin jetzt seit Oktober 15 Jahre bei Strukturmanagement Partner. Seit 2018 Partnerin. Ich bin eingestiegen bei SMP nach ja auch schon einiges an Berufserfahrung. Und zwar habe ich irgendwann mal mein Berufsleben begonnen mit einer klassischen Berufsausbildung und das in einem technischen Bereich, also auch damals schon eher in einer Männerdomäne. Im Elektronikbereich habe ich eine Berufsausbildung gemacht im Familienunternehmen, in der Industrie in Dortmund und habe dann da auch eine ganze Zeit gearbeitet. Und habe dann, ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch näher dazu, im weiteren Verlauf aus ein paar Gründen mich dann entschieden, nach einem Betriebswirtschaftsstudium, das ich in St. Gallen berufsbegleitend gemacht habe, dann in die Unternehmensberatung zu wechseln. Und da fand ich dann Restrukturierung ganz spannend und bin so vor 15 Jahren zur SMP gekommen und ja, bin da bis heute sehr, sehr gerne, sehr leidenschaftlich in diesem Beruf und mir ist bis jetzt nichts über den Weg gelaufen, kein Angebot, kein Unternehmen, wo ich gedacht hätte, ja, das ist vielleicht doch noch cooler als das, was ich aktuell mache.
Ja, freut mich sehr zu hören. Das ist ja auch schön, wenn man so seine Berufung gefunden hat und das, was man gerne macht. Genau, du hast es schon angesprochen, das Thema dieser heutigen Folge ist so ein bisschen Restrukturierungsberatung, aber auch Familienunternehmen, denn davon haben wir in Deutschland nicht wenige, sondern eigentlich ist ja unser Land, auch unsere Wirtschaft auch sehr von Familienunternehmen geprägt. Genau, ich würde gerne schon mit deiner Ausbildung starten, du hast es gerade angeteasert. Du hast eine Ausbildung im technischen Bereich gemacht, weil du quasi dann schon, also in jungen Jahren, ja den Wunsch hattest oder den Plan hattest, bei euch im Familienunternehmen einzusteigen. Stimmt das?
Ja, genau. Das war das unser Familienunternehmen, das Unternehmen meines Stiefvaters in Dortmund. Wie gesagt, im Elektronikbereich, Sensortechnik, auch sehr spannend, sehr innovativ. Ingenieure, sehr viele, die wir da beschäftigt haben und angegliedert auch im Produktionsbetrieb, der dann die Produkte, die da entwickelt wurden, auch eben selbst produziert hat. Das heißt, wir hatten wirklich so von der Grundlagenforschung über die Entwicklung, Prototypenbau bis hin zur Serienproduktion, die ganze Bandbreite im Bereich Sensortechnik, hauptsächlich Luftgüte und auch Luftaufbereitung, Luftentkeimung, also etwas, was man jetzt rückblickend auf Corona, was schon sehr, sehr wichtig ist heute, was aber in den 90er Jahren noch nicht den großen Bedarf und den Stellenwert hatte, den es heute hat. Und ja, ich bin damals genau im Unternehmen eingestiegen, auch mit der Idee, dort gegebenenfalls eben in die Nachfolge zu gehen, aber als erstes, weil mich auch die Technik interessiert hat, weil ich immer gesagt habe, ich brauche irgendwas zum Anfassen, ich will etwas bauen, etwas erschaffen, wo ich dann abends auch sehe, was ich getan habe. Ich möchte nicht in Ordnern und Computern arbeiten, wo man das dann gar nicht sieht. Gut, hat eine Weile funktioniert. und ja, leider mussten wir dann aufgrund des sehr plötzlichen Todes meines Stiefvaters das Unternehmen nach einer doch noch ganz schwierigen Phase über ein Planinsolvenzverfahren verkaufen. Zumindest den ganzen Entwicklungsbereich, den Unternehmensteil, der eben Forschung und Entwicklung war, weil hier dann sozusagen Kopf und Herz, der Erfindergeist auch einfach gefehlt hat. Und das haben wir, wie gesagt, über ein Planinsolvenzverfahren gemacht. Und da bin ich eben in sehr jungen Jahren mit Mitte 20 als Geschäftsführerin dann sozusagen Interim, würde man vielleicht heute sagen, Geschäftsführerin, das notfallmäßig übernommen, ins echtkalte Wasser geworfen, gesprungen und dann dieses Planinsolvenzverfahren durchgeführt. Und so bin ich auch das erste Mal wirklich mit Restrukturierung, mit Insolvenz in Berührung gekommen und in Verbindung mit dem auch sehr consulting-lastigen, fallstudienlastigen Studium in St. Gallen dann auch auf die Idee gekommen, in die Beratung zu gehen.
Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei deinem akademischen Werdegang oder bei deiner Ausbildung. Ich würde ganz gerne im Anschluss auf deine Zeit als Geschäftsführerin eingehen. Du hast dich nach der Ausbildung dann dazu entschieden, berufsbegleitend in St. Gallen zu studieren. Das war dann nicht an der HSG, sondern an der St. Gallen Business School, richtig?
Mhm. Genau so war das, weil ich mir einfach nach der Ausbildung dann auch nicht vorstellen konnte, nochmal komplett zum Studieren, also komplett an eine Hochschule zu gehen, sondern eben auch weiter auf jeden Fall arbeiten und Geld verdienen wollte. Also mir hat dieser praktische Teil immer sehr viel gegeben und war mir sehr wichtig. Und klar, aus der Ausbildung heraus schon mal, finde ich, was mir da bis heute auch hilft, ist, dass man ein Unternehmen wirklich von innen heraus kennengelernt hat, dass ich weiß, wie ein Unternehmen funktioniert, wie die einzelnen Bereiche ineinander spielen, egal jetzt mal unabhängig, welche Bereiche es im einzelnen Unternehmen dann gibt. Und wie so ein Alltag eben auch als Mitarbeiter aussieht und nicht nur von der Beraterseite sozusagen. Und ja, das hat mir eben auch wahnsinnig Spaß gemacht, die Produkte zu entwickeln, Prototypen zu bauen, im Labor auch zum Teil zu arbeiten und Geld zu verdienen, eigenständig zu sein. Das wollte ich nicht aufgeben dann mehr nach der Ausbildung und habe mich deswegen für das berufsbegleitende Studium entschieden und dann das eben in St. Gallen und der St. Galler Business School gemacht, ja. Was auch sehr cool war, wo man auch sehr interessante Menschen natürlich auch aus unterschiedlichsten Branchen und auf unterschiedlichsten Leveln kennengelernt hat. Also wir waren da eine sehr heterogene Studiengruppe in meinem Seminarabschnitt und haben uns eben ab und zu mal in der Schweiz zu Seminaren getroffen, was auch sehr nett war. Ne?
Absolut, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und ich kann auch das total nachvollziehen, dass du sagst, dass du gerne berufsbegleitend studieren wollen würdest, weil ich glaube, wenn man vorher diese Ausbildung gemacht hat und 3 Jahre lang schon einfach in diesem Arbeitsleben, also in der Arbeitswelt drin ist, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, auf dieses ja komplette Hochschulstudium umzuswitchen. Ich kenne das jetzt nur von mir, jetzt aus dem Praktikum, muss ich mich auch noch daran gewöhnen, wieder in die Uni zu gehen und habe jetzt auch heute den ersten Montag vor mir, an dem ich nicht arbeite, sondern wieder in die BIP gehe. Und deswegen also kann ich das schon sehr verstehen, in gewisser Weise nachvollziehen. Und ja, du hast dich dann, wie gesagt, also du wurdest dann ja leider durch eigentlich sehr unglückliche Zufälle oder Schicksalsschläge dann in diese Rolle als Geschäftsführerin reingeschmissen oder ins kalte Wasser geschmissen. Wie war das damals für dich? Wie bist du damit umgegangen und was hat dich so angetrieben, auch vielleicht damit umzugehen, dass du als junge Frau vielleicht auch in der Branche nicht gehört wurdest?
Ich hatte gar keine Gelegenheit, wirklich darüber nachzudenken. Oder es war jetzt auch nicht, dass ich mir irgendwie da Vor- und Nachteile für wieder überlegen und entscheiden konnte, sondern es war einfach die Notwendigkeit. Und für mich war total klar, die Verantwortung zu übernehmen, weil das sein musste, wie gesagt, von einem Tag auf den anderen. Und ich war ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon 7, 8 Jahre in einem Unternehmen. Man fühlt sich natürlich auch den Leuten gegenüber verantwortlich, verpflichtet, der Sache gegenüber natürlich auch. Und ich denke, das ist auch eine Besonderheit, gerade in Familienunternehmen als Kindergeneration. Man fühlt sich natürlich auch für das irgendwo verantwortlich, was die Eltern aufgebaut haben, was es gibt. Absolut. Und will das nicht einfach drangeben. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, dass ich erstmal in die Position, in die Situation reingehe. Und mein Vorteil war natürlich, dass ich mein Stiefvater schon bei sehr, sehr vielen Terminen immer begleitet hatte, auch Veranstaltungen und so weiter. Und im Umfeld, in unserem Kunden- und Lieferantenumfeld natürlich die handelnden Personen und auch dort die Unternehmer und Geschäftsführer auch alle kannte und die mich auch kannten und die auch wussten, dass ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich die Grundlage habe, dass ich in St. Gallen studiere. Also die für die war ich jetzt nicht, ach, was ist das denn jetzt hier für eine junge Frau, wo kommt die denn her, was will die jetzt hier? Sondern die kannten mich ja und die kannten auch die Umstände. Deswegen habe ich da schon sehr, sehr viel Unterstützung einfach auch erfahren. Ja, weil natürlich auch alle wirklich beitragen wollten, uns zu helfen. Es gab natürlich auch den einen oder anderen, wie immer, sage ich mal, eher Piranha oder Hai im Becken, ja, der dachte, gut, jetzt kann ich hier vielleicht ein Schnäppchen machen und die Kleine, die überreißt das nicht so, dann kann ich mir hier vielleicht das Unternehmen einverleiben, mal gucken, wie lange die das aushalten, wenn wir unsere Rechnungen nicht bezahlen oder so, ja, gab schon das eine oder andere Spielchen, was jemand versucht hat, aber da muss ich sagen, hatte ich wirklich in meinem Umfeld sehr viel Unterstützung, auch von den Geschäftsführern unseres Produktionsunternehmens, die mir hier zur Seite gestanden haben mit Rat und Tat. Meine Mutter, die Steuerberaterin ist, also da kommt vielleicht die Affinität zur Beratung ein bisschen her, aus der Kindheit schon, die eben mich da auch im Finanzbereich gut unterstützt hat. Und ja, so dass ich das dann auch einfach gemacht habe, jeden Tag, was notwendig war, und man wächst mit seinen Aufgaben und so war es auch.
Ja, absolut, also hast du gut gesagt, das ist auch so, das stimmt, und es freut mich auch, dass du dann in diesen jungen Jahren schon die Unterstützung erfahren hast und eigentlich einen ja dann doch leichteren Start vielleicht hattest, als du es dir vielleicht auch gedacht hättest. Was hast du denn so aus dieser Zeit mitgenommen als junge Geschäftsführerin? Was waren so für dich einschlägige Erlebnisse oder wo du gesagt hast, so hey, da habe ich wirklich was für mein Leben oder für die Zukunft gelernt?
Ja, also erstmal habe ich gelernt, es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer eine Lösung. Ja, man muss nur irgendwo dran glauben und natürlich auch umsichtig sein und eben nach links und rechts schauen und vielleicht auch aktiv nach Lösungen suchen und auch um Hilfe bitten oder um Unterstützung bitten. Dann wird einem auch geholfen. Ich glaube sogar, das erlebe ich auch heute manchmal noch, dass man es als Frau im gewissen Business-Kontext da sogar leichter hat, weil wenn eine Frau nett und höflich um Unterstützung bittet, welcher Mann kann da schon Nein sagen? Ich das mal so. man kann das durchaus auch nutzen, aber also das auf jeden Fall. Und dass wenn ein Team, das war bei uns im Unternehmen eben auch, wenn ein Team zusammenhält und ein gemeinsames Ziel hat, dann kann man das auch erreichen, auch unter den widrigsten Umständen und auch wenn vielleicht viele nicht daran glauben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch meine Grenzen kennengelernt, sodass ich nach knapp 2 Jahren dann, wo wir das Unternehmen eben in sehr unruhigem Fahrwasser weitergeführt haben, denn die Thematik war, es gab eine Entwicklung, die lief und es war klar, wir können das Unternehmen nur verkaufen, wenn diese Entwicklung fliegt, sozusagen, also wenn das funktioniert, wenn sich das beweist, und dafür brauchten wir Zeit und diese Zeit galt es zu überbrücken. Und nach den knapp 2 Jahren, die es gedauert hat, in denen ich dann eben die Geschäftsführung hatte und wirklich zum Teil gegen Windmühlen gekämpft habe, was die Finanzen betraf, was auch natürlich das Personal immer halten, dass die da bleiben, motiviert bleiben, also an vielen Fronten zu kämpfen war, war ich auch wirklich durch, muss ich sagen. Also da war ich wirklich an meinen Grenzen und habe dann auch irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr und ich habe auch das Gefühl, ich bin nicht mehr gut, ja? Weil es dann doch irgendwann zu viel wurde. Und so auf den letzten Metern hat mich das wirklich noch sehr, sehr viel emotionale Kraft dann auch gekostet. Also ich muss so sagen, am Anfang, klar, da stand man auch unter Schock, dann hat man einfach funktioniert. Die ersten Wochen und Monate nach dem Todesfall, nachdem alles über einen hereinbrach, dann habe ich doch sehr lange funktioniert und dann dazwischen hatte das auch eine gute Dynamik. Aber als es sich dann so zog, der ganze Prozess, und dann auch klar war, dass die Banken nicht mitspielen würden über einen normalen Verkauf mit einem Verzicht oder einem Besserungsschein. Wir hatten da verschiedenste Angebote an die herangetragen, mit dem Käufer auch zusammen mit dem potenziellen. Und als dann aber klar war, dass von 4 Banken sich einfach 1 bis 2 komplett querstellen und nicht mitmachen, und ich dann auch wusste, okay, ich muss das jetzt über diesen Insolvenzantrag machen, das war schon nochmal eine emotionale Herausforderung.
Klar,
und
absolut.
Das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich heute profitiere, weil ich das manchmal eben auch meinen Kunden, unseren Kunden so sage, so offen, gerade wenn es in sehr kritischen Situationen ist und wenn man sagt, ich habe selbst schon einmal für mein Familienunternehmen einen Insolvenzantrag gestellt. Das ist authentisch, das schafft auch Glaubwürdigkeit. Und ich würde das nie jemandem empfehlen, wenn es nicht notwendig ist, gerade in einem Familienunternehmen, wenn da auch der Name mit dran steht, und so weiter. Das macht schon was mit einem. Ja, und das ist auch eine andere Nummer, als das für ein Beteiligungsunternehmen zu machen, was ja dann eher anonymer ist, sage ich mal. Aber zum Amtsgericht zu gehen, Insolvenzantrag zu stellen, das war schon nochmal ein Schritt. Interessanterweise hatten die Banken, die sich dem Deal verweigert haben, nicht gedacht, dass ich das tue. Rein faktisch, juristisch hatte ich aber auch als Geschäftsführerin schon gar keine andere Möglichkeit, sonst hätte ich mich auch strafbar und haftbar gemacht. Also ganz spannende Konstellation. Und ja, das war dann nochmal, da war ich dann wirklich an meinen Grenzen und teilweise vielleicht auch drüber. Aber auch das haben wir hinbekommen. Auch da gab es wieder Menschen, die unterstützt haben, die Verhandlungen mitgeführt haben, die mir bei dem Antrag geholfen haben. Und so dass ich sage, ja, irgendwie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, geht es immer weiter und man kommt durch, man muss nur dran glauben. Und so haben wir dann das Unternehmen eben doch verkauft bekommen über die Planinsolvenz. Und ich hatte da schon ganz, ganz viel gelernt und bin eben dann auch nochmal näher an dem Bereich Restrukturierung, Sanierung, insolvenznahe Beratung herangekommen und habe gesagt, Mensch, eigentlich würde ich jetzt gerne mal sehen, wie funktioniert das denn woanders? Wie funktioniert das vor allem vielleicht auch, dass man nicht zum Amtsgericht gehen muss? Und bin so dann auf die Schiene gekommen, mich in der Restrukturierungsberatung zu bewerben.
Wahnsinn. Also ja, für dich wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit. Ja, mit vielen Learnings.
Auf jeden Fall.
Also und natürlich auch für deine zukünftige Arbeit oder deine jetzige Arbeit bei SMP unfassbar wertvoll. Genau, weil du schon gesagt hast, dem Kunden selber zu sagen, hey, ich habe das durchgemacht, was du oder was sie gerade machen, das schafft eine ganz andere Vertrauensbasis, eine ganz andere Authentizität. So. Ich würde auch ganz gerne mit dir mal kurz über dieses Thema Familienunternehmen sprechen, weil das sind ja, auch zum Großteil eure Kunden. Und wie erlebst du die Dynamik? Also was unterscheidet ein Familienunternehmen dann nochmal grundlegend von anderen Firmen, die jetzt zum Beispiel ja, also nicht in Familienhand sind?
Also ich habe immer das Gefühl, dass in Familienunternehmen nochmal ein gewisser anderer Zusammenhalt herrscht, dass auch die Mitarbeiter, die jetzt nicht zur Familie direkt gehören, trotzdem sich irgendwo als Familienverbund auch stärker fühlen als jetzt in einem Beteiligungsunternehmen vielleicht, gerade wenn das Beteiligungsunternehmen auch früher mal ein Familienunternehmen war, auch das gibt es ja. Und dass natürlich die Geschäftsführung, ein geschäftsführender Gesellschafter, dessen Familienname im Zweifel auch wirklich vorne an der Tür steht, nochmal ein ganz anderes Commitment hat, Beiträge zu leisten, alles Mögliche zu tun. Und mit Beiträgen meine ich jetzt nicht nur monetärer Art, sondern natürlich auch sein Netzwerk zu aktivieren, dass da auch gerade Familienunternehmer untereinander, die ja dann zum Teil auch Kundenlieferantenbeziehungen haben, da gibt es ja viele, viele Netzwerke auch in den einzelnen Branchen, wenn das Familienunternehmer sind, da spricht man anders miteinander, da unterstützt man sich anders. Ja, auch in den Corona-Zeiten haben wir das gesehen, dass letztes Jahr, als diese Lieferengpässe waren, dass da Unternehmen, die eigentlich zueinander im Wettbewerb stehen, aber beides Familienunternehmen sind, haben sich gegenseitig ausgeholfen. Das weiß man dann am Markt nicht, das braucht auch niemand wissen, aber wenn man das intern mitbekommt, das zeichnet die eben aus. Man ist zwar irgendwo vielleicht miteinander im Wettbewerb, aber man tauscht sich aus, man ist trotzdem irgendwo eine Branche und man ist Familienunternehmen und dann hilft man sich. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit und natürlich vor allem, dass Familienunternehmen nicht in Quartalen oder in Jahresabschlüssen denken oder in Unternehmenswerten, in Börsenwerten, sondern in Generationen. Die denken in Generationen, die denken daran, es der nächsten Generation zu vermachen, es der übernächsten. Also werden sehr, sehr oft schon, sind da die Enkelkinder im Blick, wie die sich machen und wie die eingebunden werden können später mal. Also da wird wirklich über Generationen gedacht und entsprechend wird auch Geld investiert, Geld im Unternehmen belassen, nicht entnommen, also nicht auf Gewinnmaximierung gesetzt, sondern wirklich auf Nachhaltigkeit. Und das ist vielleicht das nächste Stichwort, gerade auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ESG. Sind die Familienunternehmen doch auch Vorreiter, weil sie eben nachhaltig denken, weil sie ihre sozialen Verpflichtungen und ihre Governance ganz anders wahrnehmen, schon aus eben dem Selbstverständnis. Und wir hatten dieses Jahr auch einen Workshop einmal mit dem Gerd Oliver Seidensticker zum Beispiel zusammen, Familienunternehmen, Seidensticker kennt man ja wahrscheinlich. Und der auch sagte, naja, wir haben sehr, sehr früh damit begonnen, auch in unseren Fabriken in Asien, ich war da auch selbst schon mal vor Ort, da ist wirklich alles, da wird auf die Leute geachtet, da ist alles sehr angenehm von der Arbeitsatmosphäre auch. Auch dort schlägt dieses Familienunternehmen durch, man kümmert sich um die Leute, die haben da sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen, weil er sagt, da steht unser Name dran, da steht der Name meiner Kinder, meiner vielleicht irgendwann Enkelkinder dran. Und damit möchte man nicht, ich möchte nicht meinen Familien, unseren Familien und Namen mit schlechter Presse irgendwo in der Zeitung sehen mit Bildern von Fabriken, die gebrannt haben, weil die einfachsten Bestimmungen nicht eingehalten wurden. Da ist halt nochmal eine ganz andere Verpflichtung dahinter. Und gerade in schwierigen Zeiten rückt man dann halt auch näher zusammen. Das ist auf der einen Seite eine ganz tolle Stärke. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann manchmal auch schwieriger, eine gewisse Distanz zu wahren und wirklich rein wirtschaftlich auf das Unternehmen zu blicken und vielleicht auch wirtschaftlich notwendige Entscheidungen zu treffen, die wehtun. Wenn sich eben die Frage stellt, ist dieses Familienunternehmen wirklich noch standalone fortführungsfähig? Da tut man sich natürlich als Familie viel, viel schwieriger, als wenn das ein Beteiligungsunternehmen ist. Und gerade als aktive Familie, wenn die selbst im Unternehmen mitarbeiten und auch möchten, dass ihre Kinder und Enkelkinder noch in dem Unternehmen aktiv arbeiten können und das nicht nur als Beteiligung sehen. Oder sich als Investorenfamilie verstehen. Die gibt es ja auch in Deutschland ganz erfolgreich. Und dann muss man da natürlich auch als Berater immer schauen, das, was ich freitags mit denen im Meetingraum bespreche und wo Entscheidungen vielleicht getroffen werden und dann gehe ich ins Wochenende und denke, prima, da haben wir jetzt eine Entscheidung, jetzt haben wir einen Plan, das geht jetzt so durch und dann haben wir hier eine Lösung, haben sich jetzt alle hierzu committed am Freitag am Besprechungstisch. Ja, und was passiert in einem Familienunternehmen? Am Wochenende sitzt die Familie zusammen am Esstisch. Und dann kommen eben auch die Familienmitglieder dazu, die nicht aktiv im Unternehmen sind, die aber sicher eine Meinung haben und auch Emotionen haben. Und montags sieht die Welt plötzlich wieder anders aus. Und das, was wir freitags entschieden haben, montags keine Gültigkeit mehr. Das ist durchaus üblich in Familienunternehmen, das muss man wissen und darauf muss man sich einlassen. Aber manchmal ist es ja auch nicht so schlecht, gerade so schwerwiegende Entscheidungen dann auch 2 oder 3 Mal zu überlegen. Ja, und aber man muss dafür auch die Geduld aufbringen. Und das ist etwas, was mir gerade in meinen Anfangsjahren, auch manchmal heute noch, etwas fehlt. Ich bin doch jemand, der sehr gerne auch effizienzgetrieben und vorangeht und Entscheidungen trifft und die dann auch schnell umsetzen möchte. Kleine Restrukturierung hat man auch oft nicht viel Zeit. Aber gerade so Familien muss man auch die Zeit lassen, um zu einer Entscheidung zu kommen, die dann auch alle mittragen. Und das ist wichtig.
Absolut, das hast du sehr, sehr gut gesagt und auch sehr interessant zusammengefasst oder erörtert, vor allem auch zum Beispiel das Thema Seitensticker, weil du das gerade eben angesprochen hast. Ich komme ja aus der Gegend, Herford, und ist mir natürlich auch ein Begriff und das ist natürlich auch nicht nur, dass der eigene Name dran steht und generell als Familienunternehmen, aber auch eine lokale Größe. Man hat ja auch Verantwortung gegenüber allen Leuten, die dort arbeiten, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die auch viele Leute vergessen, wenn es auch in dieser Debatte geht, zum Beispiel, dass man sagt, Selbstständige in Deutschland oder da steckt dann viel Wohlstand hinter etc. Wir sind ja auch leider so eine kleine Neidgesellschaft, das muss man leider sagen. Da vergessen ja Leute auch immer wieder, dass man als Geschäftsführer oder als Person, die dann halt auch vielleicht eine sehr große Gewinnbeteiligung hat, auf der anderen Seite eine unfassbare Verantwortung hat. Andere Leute machen freitags um 17 Uhr Feierabend oder um 12 meinetwegen schon. Gehen ins Wochenende, machen ihr Familiending und keine Ahnung was. Und man selber als Geschäftsführer dann hat unfassbar viele Leute, für die man verantwortlich ist. Man hat, wie gesagt, den eigenen Namen, man hat die Arbeit ständig im Kopf, weil es auch mit der Familie verbunden ist. Das ist ja auch ein ganz anderes Level an Commitment und an ja auch Stress und Emotionen, der da mit reinspielt. Ne?
Das ist so und man ist ja nie wirklich, also ich finde das auch immer ganz interessant, ist ja in Deutschland auch ein Riesenthema, Work-Life-Balance und mein Berufsleben und mein Privatleben. Und das ist immer die Stelle, wo ich frage, ja, sind wir denn schizophren? Weil ich bin ja ich, egal ob ich jetzt im Beruf oder privat bin, und ich bin ja immer die gleiche Person und irgendwie bin ich ja immer ein bisschen Stück auch ich privat, ich persönlich und ich bin ich als die professionelle Beraterin in dem Fall oder eben, was eben meine Profession auch immer ist. Und bei Familienunternehmen ist das natürlich noch viel, viel stärker oder bei Familienunternehmern. Am Wochenende, die gehen zu Veranstaltungen, die gehen samstags zum Bäcker, sonntags zur Kirche, da sind die trotzdem für die Menschen drumherum der Unternehmer oder die Unternehmerin. Ja, oder die Familie zu dem Unternehmen. Und da sieht ja ganz, ganz selten jemand den wirklich privaten Menschen. Das heißt, sie sind immer auch gleichzeitig in ihrer Rolle als Familienunternehmer. Und das muss man wissen. Und diese Bürde hat man. Und die haben zum Teil dann eben schon die Kinder in der Schule. Die haben die im Studium, weil immer jeder sagt, ach ja, du gehörst ja hier zu dem Clan oder jenem Clan. Und, ne, oder... ich habe das selbst als Kind schon erlebt. Mein Großvater hatte eine Kleiderfabrik bei uns und da waren auch einige Eltern meiner Mitschüler beschäftigt. Und wenn dann da auch mal Sachen waren, die denen irgendwie nicht gefallen haben oder wenn die zu Hause irgendwas aufgeschnappt haben, dann wurde ich in der Grundschule damit konfrontiert. Ja? Und das Wahnsinn. Ist ja einfach so. Und das ist dann eben auch nicht immer nur Spaß. Und natürlich, du hast es ganz richtig gesagt, wir sind in Deutschland leider in einer gewissen Neidgesellschaft. Man sagt nicht, boah, Wahnsinn, was der oder die geschafft hat und wie viel Verantwortung die übernehmen, sondern man sagt, ach Mensch, der arbeitet immer so viel, weil er den Hals nicht voll kriegt im Zweifel. Ja, das ist ja eher so die deutsche Lesart. Oder guck mal, fährt so einen fetten Schlitten und hat ein tolles Haus und wie auch immer. Was da aber dahinter steht, an Verantwortung im Zweifel wirklich, die Verantwortung ist 24/7, die legst du nie ab und du gehst, wie du auch gesagt hast, ja nicht freitags oder nie abends aus dem Unternehmen und hakst das für dich ab, sondern du gehst dann zu irgendwelchen Veranstaltungen, Networking, Einladungen, gehst zum örtlichen Fußballverein, den du im Zweifel sponsorst und da bist du ja immer mindestens in einer Doppelrolle.
Genau, ja, absolut. Und vor allem ja auch jede wirtschaftliche Krise oder jede Krise, die das Unternehmen vielleicht betrifft, gerade die Branche etc., was auch immer, ist dann ja gleichzeitig auch immer eine private und eine persönliche. Also das zu trennen ist eigentlich nicht möglich. Ne? Also,
nee, weil man haftet mit allem, was man hat. Nur als Mitarbeiter, natürlich ist es unschön, wenn man gerade in unseren Fällen dann auch Personal entlassen muss. Und das ist natürlich auch etwas, was den Unternehmern was auch sehr zusetzt, weil die fühlen sich ja auch für die Mitarbeiter verantwortlich. Oft haben die ja auch wirklich sehr, sehr lange Betriebszugehörigkeiten, manchmal ja auch über Generationen. Ja, das heißt, da haben dann auch schon die Eltern und oder vielleicht sogar Großeltern schon gearbeitet. Man kennt sich über Generationen, man lebt am gleichen Ort, man sieht sich immer auch mal wieder. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, dann zu sagen, aber ich kann dich leider in der jetzigen Situation nicht weiter beschäftigen. Das ist sehr, sehr schwer. Da helfen dann oft auch Interims, Geschäftsführer als CRO, also Chief Restructuring Officer oder etwas in der Richtung, die dann einfach diese Rolle des Bösen sozusagen übernehmen, notwendigen Entscheidungen trifft und durchsetzt, der dann auch eben nur für eine gewisse Zeit dort ist und nicht so verflochten ist an dem Ort. Das kann sehr hilfreich sein. Und ich habe das mal auf der Schwäbischen Alb, sage ich mal, das ist ja ein bisschen ähnlich wie dann Ostwestfalen, die Unternehmensnetzwerke und auf der Schwäbischen Alb auch. Da war es dann tatsächlich so, da hat die Ehefrau des geschäftsführenden Gesellschafters, die war auch bei unserer Abschlusspräsentation dabei oder als wir den Leuten eben auch gesagt haben, was jetzt passieren muss. Und die hat dann gesagt, ja, wenn das jetzt hier alles so ist, dann müssen wir auch nach außen sichtbare Konsequenzen ziehen. Die hat dann ihr Auto abgeschafft, ist nur noch selber Fahrrad gefahren, also die Frau. Die hat den Weihnachtsurlaub gecancelt, einfach um am Ort zu zeigen, wir verzichten auch. Und natürlich haben die verzichtet und noch Geld reingetan und alles Mögliche, Bürgschaften und so weiter, aber das ist ja nichts, was jetzt, sage ich mal, die Gesellschaft so wahrnimmt. Und sie hat sich dann überlegt, was sind jetzt wirklich Sachen, was wahrgenommen wird und hat das dann bewusst gemacht. Das hat jetzt dem Unternehmen nicht geholfen, dass die nicht in Weihnachtsurlaub fahren. Also,
klar.
Aber es hat natürlich irgendwo Commitment geschaffen, weil sie hat halt sehr klug gesagt, ich muss ja hier weiterleben und ich muss den Leuten zeigen, auch wir bringen Opfer in dieser Situation und zwar halt auch Sachen, die Leute sehen und wahrnehmen und die denen wichtig sind.
Absolut. Also sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt natürlich auch viel über Familienunternehmen gesprochen. Die machen natürlich auch einen großen Teil des deutschen Mittelstandes aus. Und der deutsche Mittelstand ist ja eigentlich eure Hauptkundengruppe. Was macht für dich auch den deutschen Mittelstand aus? Weil wenn ich auch mal so in meine Reihen gucke, bei meinen Kommilitonen, wenn es so um Praktika geht oder späteren Berufseinstieg, da habe ich tatsächlich noch nie jemanden oder seltenst jemanden, wenn er nicht selber im eigenen Familienunternehmen einsteigen möchte, gehört, der gesagt hat so, ich möchte gern Praktikum im Mittelstand machen. Was sagst du, was spricht dafür zu sagen, auch Arbeitserfahrung als junger Mensch im deutschen Mittelstand zu sammeln, auch in der Industrie? Auch wenn es vielleicht einen jetzt auch jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so interessiert, eine Branche oder ja, ein bestimmtes Unternehmen, eine bestimmte Industrie. Was spricht bei dir für den deutschen Mittelstand?
Ja, ich kann mir umgekehrt gar nicht vorstellen, in einen Konzern zu gehen. Ich bin ein Kind des Mittelstands und ich schätze den deutschen Mittelstand sehr und auch als Arbeitnehmer, weil oder gerade auch für ein Praktikum oder vielleicht als Werkstudent, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, tiefer einzusteigen, bereichsübergreifenden Unternehmen wirklich auch kennenzulernen und zu verstehen, weil in einem Konzern bin ich halt irgendwo vielleicht eine Personalnummer, die an einer bestimmten Stelle, in einer Abteilung, also wenn ich mir so einen Konzern vorstelle und dann ist das alles runterkaskadiert, dann bin ich halt irgendwo die Nummer 1250 in der Abteilung XY unten links im Organigramm ungefähr. Und wenn ich in ein mittelständisches Unternehmen gehe, auch als Praktikant, als Werkstudent, was auch immer, habe ich die Möglichkeit, mehrere Bereiche vielleicht zu durchlaufen, zu verstehen, wie die miteinander verknüpft sind, sowohl persönlich die Menschen miteinander verknüpft sind, als auch die auch als prozessual und über die eben entsprechenden Schnittstellen. Und ich kann verstehen, lernen, wie so ein Unternehmen tickt und wie ein Unternehmen eben alle Zahnrädchen ineinander greifen, sodass am Anfang jemand sich was überlegt, ein Produkt überlegt, das entwickelt wird, der Vertrieb das an den Mann bringt, an die Frau bringt, es produziert wird, es einen Service gibt, es eine Logistik gibt und wie das eben alles ineinander greift. Natürlich ein Einkauf, ein Marketing, eine HR, IT-Abteilung, die das alles unterstützt, prozessual. Und das verstehe ich in einem mittelständischen Unternehmen, dass man überblicken kann und wo einem die Leute auch, wenn man Interesse zeigt, sehr schnell die Möglichkeit geben, auch viel, viel mehr kennenzulernen von dem Unternehmen, als das, glaube ich, in einem wirklichen Konzern oder in einem großen Unternehmen der Fall sein kann.
Mhm. Und selbst okay, also klar, auch klare Empfehlung.
Ja, klare Empfehlung. Und ich meine, Mittelstand ist ja auch nicht schlecht, oder es gibt ja KMU, also kleine mittelständische Unternehmen. Mein Familienunternehmen war wirklich eher ein Kleinunternehmen. Aber wir beraten bei SMP so den deutschen Mittelstand zwischen, ja, ich sag mal, 80 bis 500 Millionen Umsatz, manchmal auch bis hin zu einer Milliarde, aber das ist dann schon, und auch das ist ja Mittelstand und das sind ja wirklich auch große Unternehmen, das sind ja, ja schon auch oft Unternehmen, die man kennt, aber trotzdem sind die mittelständisch geprägt und im Zweifel eben gewachsen in den letzten 10, 20 Jahren. Und auch dort, oder gerade dort hat man, glaube ich, als junger, motivierter Mensch, der sich interessiert und Fragen stellt und sich einbringt, ganz, ganz tolle Chancen, ganz viel mitzubekommen in einem dreimonatigen Praktikum, wo ich sagen würde, wo man wahrscheinlich in einem größeren oder noch größeren Unternehmen oder in einem Konzern eben dann wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt sieht und im Zweifel drei Monate lang jeden Tag fast das Gleiche macht.
Mhm. Ja, sehr interessant. Also vielleicht sollten wir uns alle mal ein bisschen mehr bei uns in den Heimatstädten umgucken und nicht immer in die großen Städte gehen.
Ja, also ich muss sagen, unsere Unternehmen sind selten in München, Frankfurt, Köln, Berlin, sondern meistens irgendwo bei Stuttgart, bei Heilbronn, bei Nürnberg, bei Bielefeld, bei Gütersloh, was auch immer. Und es sind immer spannende Fälle natürlich bei uns, aber es sind ja zum Glück im deutschen Mittelstand auch nicht alle Fälle, alle Unternehmen in der Restrukturierung, bei weitem nicht, weiß Gott nicht. Ich sage ja auch immer, wir sehen ja auch nur einen speziellen Ausschnitt. Aber auch was ich da mitkriege an Kunden, an Lieferanten, an Unternehmen drumherum, an Mitarbeitern, das sind alles tolle Menschen, das sind tolle Unternehmen. Oft kennt man sie dann doch, oder was ich immer ganz spannend finde, wenn man dann rausfindet, welche Produkte die eigentlich herstellen. Und dann schaut man auch in seinem Alltag plötzlich Dinge ganz anders an, beim Einkaufen oder eben, weil man plötzlich weiß, wo die herkommen und wie die produziert werden. Und wer dahinter steht und dass das wirklich deutsche Unternehmen, deutsche Technologien, deutsche Ideen sind. Und das ist ganz toll. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Ich glaube, man wird dabei nicht dümmer, man vertut sich nichts und man lernt ganz viel. Und das ist auch das, was natürlich dann in unserem Beruf wieder, was ich mal so spannend finde, wenn ich irgendein Unternehmen komme zum ersten Mal. Das passiert bei uns ja so, dass man ein Unternehmen, von dem ich heute nicht weiß, dass es das überhaupt gibt, da habe ich irgendwann vielleicht im Laufe dieser Woche noch oder Anfang nächster Woche einen Kickoff, ein Projektkickoff. Und dazu gehört für uns immer eine Betriebsbesichtigung. Jetzt auch endlich wieder, ja, ist ja schon über ein Jahr, aber nach Corona weiß man das noch mehr zu schätzen, weil man wirklich persönlich die Menschen kennenlernen und das Unternehmen vor Ort anschauen kann. Und ich sage immer, diese erste Produktionsbesichtigung, die ist für mich immer so ein bisschen wie früher Sendung mit der Maus gucken. mehr. Heute lerne ich, wie Joghurtbecher entstehen. Ja. Oder wie, ich durfte auch schon mal miterleben, wie Feuerwehrautos gebaut werden, ganz spannend. Ja, wie Hemden produziert werden. Vielleicht eben auch dann mal nach Asien zu fliegen und sich das anzuschauen mit dem Kunden zusammen. Was natürlich auch eine tolle Sache ist, mit einem mittelständischen Produktionsgeschäftsführer so eine Reise zu machen. Ja. Das sind ganz tolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und wo ich mich auch drauf freue, auf alle, die da noch kommen werden, weil es immer wieder spannend ist, egal welches Produkt. Muss man einfach mal sagen. Es lohnt sich immer zu wissen, wie irgendwas, was man jeden Tag im Zweifel benutzt, Briefumschläge, Büromöbel, wie das wirklich produziert wird und wo das herkommt.
Ja, sehr schön gesagt, super interessant. Wir haben jetzt ja sehr viel über eure Kunden gesprochen, aber noch gar nicht so viel über SMP oder Strukturmanagement Partner, wo du ja Partnerin bist. Deswegen für alle, die euch nicht kennen, würdest du euch einfach mal kurz vorstellen, wie viele Mitarbeiter habt ihr, was sind eure Hauptindustrien etc.?
Ja, wir sind ein mittelständisches Beratungsunternehmen, auch selbst über die letzten fast 40 Jahre gewachsen, sind jetzt die vierte Partnergeneration inzwischen. Also auch wir denken Generationen tatsächlich als Beratungsunternehmen und sind überwiegend im Turnaround-Management, in der Restrukturierungsberatung tätig, aber eigentlich auch immer, wenn es darum geht, Ergebnisse zu optimieren, abzusichern, Resilienz aufzubauen. Da verstehen wir uns, da sehen wir uns. Wir sind um die 100 Mitarbeiter, etwas über 80 Berater, also knapp 90 Berater und eben der Rest in unserem Backoffice. Und wir haben unseren Hauptsitz oder unser Büro in Köln. Da bin ich auch ansässig. Und wir arbeiten eben bei unseren Kunden vor Ort, überall in Deutschland und gegebenenfalls auch an den Auslandsstandorten, wenn es welche gibt. Das heißt, bei uns lebt jeder, wo er möchte, quer über die Bundesrepublik und auch in den angrenzenden Ländern verteilt, weil das ganz egal ist. Wir kommen eben oftmals in schwierigen Situationen, in Umbruchsituationen ins Unternehmen, machen dann gemeinsam mit dem Kunden ein Konzept. Wir schauen uns wirklich alle Bereiche an, deswegen auch diese Werbung für mach ein Praktikum, wo du dir viele Bereiche anschauen kannst. Das ist das, was wir auch tun. Wir gehen eben wirklich einmal komplett durchs Unternehmen, vom Einkauf bis zum Versand, das Management, das Marketing. Bei uns wird alles beleuchtet. Natürlich schauen wir dann mal, wo liegen hier die Schwerpunkte, aber dafür brauche ich ja erstmal einen Überblick, um dann zu schauen, was sind hier die Schwerpunktthemen. Und wir arbeiten vor Ort bei den Kunden im Team, meistens so 3 bis 5 Personen im Team, mischen die auch immer wieder durcheinander. Also bei uns gibt es keine fest zugeordneten Teams, dass ich jetzt als Partner immer das gleiche Team habe, sondern bei uns wird das immer wieder neu gestafft, je Projekt. Und wir haben eben doch sehr viele Kollegen oder überwiegend Kollegen, die direkt nach dem Studium bei uns einsteigen und dann auch nach 3 Tagen Einführungsschulung sofort aufs Projekt kommen. Also bei uns heißt es absolut Learning by Doing. Und bei uns sind auch alle immer höchst motiviert, die jungen Kollegen möglichst schnell zu integrieren, denen was beizubringen, denen zu zeigen, wie es funktioniert. Und umgekehrt muss man auch sagen, hilft es immer, frischen Wind zu haben, junge Kollegen zu haben, die einfach Sachen hinterfragen. Und das ist immer mein Tipp auch an jeden oder auch meine Erwartung, wenn mich einer fragt, was erwartest du von mir, sage ich, dass du fragst. Ich erwarte nicht von dir, dass du alles weißt, dass du alles kannst, sondern ich erwarte nur, dass du fragst. Wenn du irgendeinen Mist baust, weil du mich nicht gefragt hast, dann bin ich sauer. Aber es gibt auch keine dummen Fragen. Ne? Und Fragen sind unglaublich gut, dass im Zweifel auch dass sich das ganze Team reflektiert und sagt, warum machen wir das eigentlich so? Gute Frage. Weil wir es immer so gemacht haben? Nee, das wäre die Antwort unserer Kunden. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja? Sondern wir machen es so, weil es sinnvoll ist. Aber das ist total gut. Und bei uns gehört eben Mitarbeiterentwicklung eigentlich für alle dazu zum Standard. Bei uns ist es auch so, dass wir Partner für die Mitarbeiterentwicklung verantwortlich sind. Das heißt, wir haben ein Mentorenprogramm. Jeder von uns Partnern hat Mentees. Das heißt, nach der Probezeit darf der Mitarbeiter sich einen Partner als Mentor aussuchen, von dem er dann, der dann auch mit ihm die Personalgespräche führt. Bei uns gibt es keine persönlichen Zielvereinbarungen, sondern seit diesem Jahr ist es jetzt sogar über alle, also inklusive des Backoffice, alle Mitarbeiter bei SNP werden am Unternehmensergebnis beteiligt. Wirklich am Ergebnis. Mhm. Bei uns geht es nicht nach Umsatz oder irgendwas, bei uns geht es nach Ergebnis. Und was bei uns intern zählt, ist die Referenz, die Zufriedenheit des Kunden am Ende des Projektes. Also auch nicht der Umsatz oder irgendein Deckungsbeitrag je Projekt, sondern wirklich, dass der Kunde uns idealerweise eine schriftliche oder eben auch zumindest mündlich als Referenzgeber zur Verfügung stellt. Und die Weiterempfehlung. Und da muss ich auch sagen, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, war unser Business sehr stark getrieben davon, dass wir von Banken empfohlen wurden oder eben dem Unternehmen gesagt wurde, wir finanzieren nur weiter, wenn hier ein Berater eine Planung plausibilisiert oder ein Gutachten erstellt. Und hier hast du 3 oder 5 Namen, such dir einen aus. Das gibt es heute natürlich auch noch, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, wieder in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Unternehmen. Mhm. Aber es hat sich deutlich gewandelt. Der Großteil unserer Mandate kommt inzwischen aus Weiterempfehlungen von Unternehmern untereinander oder Unternehmer, die woanders in einem Beirat oder Aufsichtsrat sind und dann sehen, oh, hier gibt es gewisse Probleme. Frag doch mal bei SNP, ob die hier nicht mal helfen können. Und wir verstehen uns dann auch immer als Hilfe zur Selbsthilfe. Also uns ist auch nicht daran gelegen, uns irgendwo ewig immer wieder weiter zu verkaufen im Unternehmen und uns unentbehrlich zu machen, sondern wir möchten ein Konzept mit dem Unternehmen erstellen, wo die sich wirklich auch selbst hinterfragen und dann Maßnahmen gemeinsam definieren, wo die auch in der Lage sind, die umzusetzen. Natürlich helfen wir da oft am Anfang, das erstmal strukturiert aufzubauen, ein Projektmanagement-Office aufzubauen und dann auch die Umsetzung erstmal zu unterstützen. Und daran lassen wir uns auch messen. Aber unser Ziel ist es dann schon, da auch wieder rauszugehen und dass sie das dann auch wieder alleine können. Mhm. Also das sind ja, so super, unsere Grundverständnisse. Vielen Dank. Wo wir uns teilweise vielleicht auch ein bisschen von anderen Beratungen unterscheiden.
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Die war jetzt ja auch sehr, sehr inhaltlich, wie soll ich sagen, ausgereift. Du hast zum Beispiel jetzt auch gerade die Herausforderungen eurer Kunden angesprochen, beziehungsweise die jetzt gerade wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Was sind denn gerade aktuelle Herausforderungen, auch wenn wir so ein bisschen auf die Nachwehen der Corona-Krise eingehen? Da haben wir ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Wieso werdet ihr im Moment eigentlich quasi angerufen?
Ja, wir haben das Thema, dass natürlich über die Corona-Zeit Unternehmen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt schon eine operative Restrukturierung benötigt hätten im leistungswirtschaftlichen Bereich. Einfach unter diesem Thema, es ist Corona und alles, was an Unternehmen gerade schlecht läuft, ist Corona geschuldet. Corona-Hilfen bekommen haben, die sind gar nicht das Schlimme. Ich meine, gut, das waren halt ordentliche Geldspritzen. Aber eben auch viele Corona-Darlehen über Landeswirtschaften auch und KfW-Mittel, die halt irgendwann zurückgezahlt werden müssen, im Gegensatz zu den reinen Corona-Hilfen. Und diese Rückzahlungen, die stehen an oder sind jetzt auch fällig. Das Ganze vor dem Hintergrund der jetzigen Zinssteigerung des letzten Jahres ist natürlich extrem schwierig. Das heißt, ein Unternehmen, das vielleicht vor Corona 80 Millionen Umsatz und 6 Millionen Ergebnis gemacht hat, das war okay, das war gut und hatte 1 Million Zinsen zu tragen. Jetzt haben die Verschuldung aufgenommen, die haben Working Capital aufgebaut, jetzt läuft die Wirtschaft nicht so gut, gerade im Konsumgüterbereich auch, aber auch Investitionsgüter, die Leute sind eher zurückhaltend, allgemeine Kaufzurückhaltung, Inflation, steigende Zinsen führt dann auch dazu, dass auch die Baubranche schwierig ist. Also egal im Moment, ob wir im Textil, im Bau, im anderen Konsumgütern, im Automobilbereich, egal wo man hinschaut, überall gibt es Absatzprobleme. Die Lager sind voll, das ist finanziert, die Zinsen steigen und dann hat man einfach eine totale Negativschleife. Ja. Und dann habe ich natürlich ein Unternehmen, das jetzt Verschuldung aufgebaut hat und jetzt vielleicht nicht mehr 1 Million Zinsen zu tragen hat, sondern 5. Und selbst wenn das jetzt das gleiche Ergebnis macht wie vor Corona, dann reicht es nicht mehr am Ende.
Ja, ja.
Weil es von den Zinsen aufgefressen wird, von der Verschuldung. Und ja, da kommen wir immer mehr, sehen wir immer mehr solche Fälle. Natürlich hat letztes Jahr dann auch die Kriegssituation, dann die Lieferkettenproblematiken dazu geführt, dass viele sich dann verstärkt mit Material eingedeckt haben, was nochmal zu volleren Lägern führt. Also da gibt es viele Themen, die einfach schwierig sind und sehr viel Unsicherheit, wie es denn weitergeht. Weil ich würde sagen, vor Corona haben wir alle immer, gab es so Marktprognosen, da konnte man sich doch recht gut drauf verlassen. Das hat immer ganz gut funktioniert. Ja, jetzt kamen die letzten 2-3 Jahre so viele Einschläge, eins nach dem anderen, dass auch die Marktprognosen, es ist alles so durcheinander geschüttelt, sag ich mal.
Ja,
und,
ja.
Und nach vorne raus jegliche Prognose einfach auch sehr schwierig. Und vor dem Hintergrund gilt es eben, dass Unternehmen sich möglichst flexibel aufstellen müssen, um resilient zu sein und reagieren zu können und vor allem viel mehr Vorschau brauchen oder auch mehr Sensibilität, auch irgendwelche Entwicklungen zu deuten und schnell zu reagieren und überhaupt reagieren zu können. Das heißt natürlich flexible Kostenstrukturen, angepasste Kostenstrukturen. Das heißt aber vor allem auch, Preise weitergeben zu können. Weil ich sage immer, ja, natürlich denkt jeder bei Restrukturierern, okay, die bauen Personal ab und machen im Zweifel irgendwelche Werke dicht und sparen Kosten. Aber genau. Sondern nein, eigentlich, wo wir als erstes hinschauen, ist die Marge und ist die Möglichkeit, Preise zu erhöhen oder das Portfolio zu bereinigen, sodass ich sage, okay, Produkte, mit denen ich schlechte Marge mache, die nehme ich raus und bei anderen erhöhe ich die Preise, weil was ich oben nicht einnehme, im Umsatz, im Rohertrag, das kann ich auch unten nicht sparen. Also ich kann,
genau,
ich kann
ja
nicht mehr sparen, als ich Umsatz mache, so ungefähr. Und deswegen wirklich da intelligent sich zu überlegen, wie sieht mein Unternehmen zukünftig aus, wie stelle ich mich auf, mit welchen Produkten und wie kann ich am Markt die Preise durchsetzen, die ich heute nehmen muss, durch die Kostensteigerung, durch die Zinssteigerung. Und dann auch natürlich zu sagen, okay, ein Unternehmen, das nicht in der Lage ist, Preise am Markt weiterzugeben, adäquat, und dann nicht Marktanteile verliert, Marktanteile verliert, ist die Frage, ist das wirklich vom Markt noch gewollt und gebraucht? Hat das eine Zukunft? Und das sind halt Fragestellungen, an die wir im Moment viel, viel häufiger wieder haben. Das war 2008, 2009 in den Krisenjahren auch so. Das waren meine Anfangsjahre. Aber da natürlich auf ein paar wenige Branchen eigentlich fokussiert. Heute ist das einfach branchenübergreifend und es findet fast überall aktuell eine Marktbereinigung statt. Aber auch so etwas kann man natürlich begleiten. Und auch dann ist ja immer die Frage, wenn man sagt, okay, das Unternehmen jetzt hier, standalone, ist schwierig, aber man kann es vielleicht mit einem anderen Unternehmen merchen, um dann auch Synergien zu haben, um gemeinsam schlagkräftiger zu sein, dann kann auch das eine Lösung sein. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Für Familienunternehmen natürlich ein unglaublich schwieriges Denkmodell erstmal und ein noch schwierigeres Entscheidungsmodell.
Was ist denn für dich, wenn man jetzt mal das Ganze ein bisschen in die Zukunft trägt? Ich meine, Du hast ja auch gerade gesagt, die ganzen Prognosen sind ja mittlerweile super verzerrt, weil wir einfach so viele, also an vielen Fronten auch irgendwie kämpfen und es immer wieder durch auch unsere globalisierte, internationalisierte Welt, Krisen in anderen Ländern natürlich super ausschlaggebend für unser Land sind und für unsere Wirtschaft. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den deutschen Mittelstand gucken in die nächsten Jahre, es ist natürlich auch in den letzten Jahren so gewesen, dass auch deutlich, also Investoren aus Asien, vor allem aus China, mittlerweile in den deutschen Mittelstand sich einkaufen oder Unternehmen aufkaufen. Wie siehst du das? Wird sich die Zahl der Familienunternehmen in den nächsten Jahren ja dezimieren? Wird es immer weniger? Werden wir mehr ausländische Investoren im deutschen Mittelstand haben? Was ist so im Moment deine Prognose? Was ist dein Gefühl? Sagen wir mal so.
Ja, also ich denke schon, dass natürlich dass mehr ausländische Investoren geben wird, einfach aufgrund der weiteren Globalisierung und auch der Zusammenschlüsse von Unternehmen im Zweifel. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so komplett irgendwie überrannt und hier, dass hier ein Ausverkauf des deutschen Mittelstandes, oder das wird ja manchmal auch so total dramatisiert und gehypt, das sehe ich auch nicht, weil der Kern oder man muss ja schon mal sagen, der überwiegende Teil unserer deutschen mittelständischen, auch Familienunternehmen, sind nach wie vor sehr gut und solide aufgestellt. Ich glaube, was halt nicht mehr alleine auch in Zukunft zählen wird, ist, dass rein Blutsverwandtschaft und Genetik dazu führt, dass man der geeignete Nachfolger ist. Ich glaube, da sind auch die Familienunternehmen wachsen auch da, auch an Erkenntnisgewinn. Und dass man eben auch sich auch, selbst wenn man zu einer Unternehmerfamilie gehört, dass man sich trotzdem dem Wettbewerb stellen muss und dass man gewisse Skills mitbringen muss und Fähigkeiten, um wirklich ein geeigneter Nachfolger zu sein. Und dass es vielleicht auch manchmal besser ist zu sagen, okay, wir ziehen uns zurück als Investorenfamilie und überlassen das operative Management Leuten, die das halt wirklich richtig gut können. Ja, das können ja auch Entscheidungen sein. Es ist ja auch nicht immer nur eins oder null. Es gibt da ja ganz viele Abstufungen, wie eine Unternehmerfamilie eben sich auch da sieht in Bezug auf das Unternehmen. Ich glaube schon, dass es jetzt weitere Konsolidierungen geben wird, aber dass der deutsche Mittelstand und der vor allem auch getragen von Familienunternehmen in Deutschland irgendwie verschwindet oder verschwindend gering wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das wird immer noch die prägende Anzahl sein der deutschen Wirtschaft. So sollte man sie aber auch behandeln. Und ich hoffe, dass auch die Politik das so sieht und versteht. Und entsprechend handeln wird zukünftig auch wieder.
Ja, danke für die Einschätzung. Du hast gerade nämlich die Unternehmensnachfolge angesprochen und auch schon gesagt, Genetik macht dich nicht automatisch dann zum geborenen Geschäftsführer, zum geeigneten Nachfolger. Aber da helft ihr ja auch bei SMP, weil das fand ich nämlich so spannend. Bei euch gibt es nämlich quasi die Ausbildung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zum Geschäftsführer. Kannst du mal darüber ein bisschen erzählen, wie das Ganze entstanden ist und was das Programm so beinhaltet?
Ja, eigentlich ist das gar kein spezielles Programm, sondern das ist die ganz normale tägliche Arbeit bei uns. Das ist sozusagen auch unser Recruiting-Versprechen schon immer gewesen. Und wenn ich auf die 15 Jahre zurückblicke und auf die Kollegen, mit denen ich in der Zeit arbeiten durfte und die inzwischen eben Alumni sind und nicht mehr Kollegen, wenn ich schaue, was aus denen geworden ist, dann sind doch sehr, sehr viele davon überwiegend im deutschen Mittelstand, in führenden Positionen, oft in Geschäftsführungspositionen, CFO, CEO, oder haben sich selbstständig gemacht oder sind auch in Familienunternehmen eingestiegen und haben da gewisse Nachfolgepositionen übernommen. Manche davon kommen tatsächlich auch aus Familienunternehmen. Also wir haben immer einige sozusagen Unternehmerkinder bei uns, teilweise aus ehemaligen Mandaten, teilweise aus Unternehmen, mit denen wir jetzt noch nie eine Geschäftsbeziehung hatten, die dann wirklich 2, 3, 4 Jahre bei uns sind mit dem Ziel, sich ausbilden zu lassen, um dann zurückzugehen und in das Familienunternehmen einzusteigen. Denn wenn man natürlich in einer Restrukturierung arbeitet bei uns, dann man lernt alle Facetten eines Unternehmens kennen, man lernt die wirklich schwierigen Situationen kennen und handeln und schaut eben, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ja in alle Bereiche eines Unternehmens und lernt ein Unternehmen eben auch ganzheitlich zu verstehen und zu bewerten und Maßnahmen abzuleiten, wenn es irgendwo nicht gut läuft. Und die dann auch zu quantifizieren und die auch wirklich strukturiert umzusetzen und zu messen in der Umsetzung, ob das denn greift und ob es sich erfolgreich entwickelt. Und das sind ja dann alles sehr, sehr gute Grundlagen, um in ein Unternehmen einzusteigen. Und parallel lernt man bei uns eigentlich auch vom ersten Tag an Management. Management des eigenen Teams, Management der Kundenmitarbeiter, Management der Stakeholder außenrum. Wir müssen ja alle mit einbeziehen, ob das eben die Gesellschafter sind, im Unternehmen tätig oder nicht, ob das die Banken sind, Warenkreditversicherer, Betriebsrat, Anwälte, alles, was rundherum dazugehört. Und wir verstehen uns da auch oft so ein bisschen als die Moderatoren dieses ganzen Prozesses und dieser Situation, die dann eben auch die unterschiedlichen Interessen im Blick haben, um niemanden zu verlieren auf dem Weg oder auf einmal irgendwo ein Störfeuer zu haben, weil man irgendein Interesse nicht beachtet hat. Und deswegen sagen wir immer, bei uns ist eine Ausbildung zum Manager, zum Geschäftsführer, weil man halt all dies lernt, Führung wirklich bilateral, aber auch eben Führung von Teams, Führung von ganzen Gruppen mit unterschiedlichen Interessenslagen. Wir führen sehr oft dann Sozialplanverhandlungen mit. Ich habe schon für einen Kunden in einer Einigungsstelle, Schlichtungsstelle mitgesessen, mitverhandelt. Oftmals sind als Interimsfunktion irgendwo mal eingesetzt für eine gewisse Zeit. Und von daher ist das dann eben die Ausbildung zum Geschäftsführer. Parallel dazu werden wir aber ab nächstem Jahr auch ein Seminar, ein Workshop anbieten, zusammen mit dem Wittner-Institut für Familienunternehmen, mit dem WIFU, ein Programm, explizit, das sich explizit an Nachfolger von Familienunternehmen richtet, wo wir dann eben so ein Ausbildungsprogramm auch bieten. Aber jetzt ohne bei uns tätig zu sein, sondern eben als Seminarreihe.
Ja, also wie gesagt, super einzigartig, sehr interessant und auch natürlich für zukünftige Nachfolger auch ein sehr spannendes Programm. Ich möchte gerne aber nochmal so ein bisschen auf deine Arbeit jetzt nochmal eingehen oder generell Frauen auch in der Beratung oder der Restrukturierungsberatung. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du vor 3 Jahren in einem Interview mit Felix für euren YouTube-Kanal gesagt, dass ihr gerade bei euch 7 Partnerinnen habt und die höchste Quote in der Beratung, meine ich.
Wir haben 2 Partnerinnen von 12 Partnern und damit aber auch die höchste, also quotal den höchsten Partneranteil. Wir haben dann noch eben Managerinnen und ja auch im Consultant-Bereich immer wieder Frauen. Ich bedauere das aber sehr, also für meinen Geschmack auch immer noch zu wenige. Viele trauen sich das einfach nicht zu. Ich muss mal meine Partnerkollegin, Monika Dussen, die lebt es eigentlich allen vor, die ist Mutter von 3 Kindern. Und trotzdem Partnerin in der Restrukturierungsberatung und die ist meistens tatsächlich auch selbst als CRO im Einsatz, also da, wo es wirklich gilt, in den echt schwierigen Fällen. Und da sage ich immer, es funktioniert. Und es funktioniert auch als Frau, es funktioniert als Eltern. Also wir haben sehr, sehr viele Kollegen, die Familie auch haben. Wir haben noch eine Kollegin auf Manager-Level, die vor gut einem Jahr Mutter geworden ist, die jetzt auch schon wieder seit einigen Monaten Teilzeit im Einsatz ist und jetzt wieder richtig einsteigen wird ab dem neuen Jahr. Es funktioniert. Die Barrieren, die sind im Kopf. Weil gerade in unseren Modellen, gerade in der Beratung, wir arbeiten ja immer in Projekten. Und ein Projekt ist ja immer für sich abgeschlossen. Das heißt, dazwischen, zwischen den Projekten, Elternzeit zu nehmen, Mutterschutz zu nehmen, auch mal dann eben ein Jahr auszusetzen. Wir haben auch Kollegen, die auf Manager-Level, Senior-Manager-Level, wir haben einen Kollegen, der 12 Monate Elternzeit gemacht hat. Das ist ja in der Beratung eigentlich kein Problem, weil du hast ja kein Tagesgeschäft, was dann durch jemanden ersetzt werden muss, sondern dann schließt man eben das Projekt ab oder geht von dem Projekt runter, macht seine Elternzeit, macht seinen Mutterschutz, macht was auch immer, manchmal auch einfach so Auszeiten zum Reisen mal, 3 Monate oder so. Und dann kommt man wieder und fängt ein neues Projekt an. Das Spannende ist immer, das finde ich immer ganz toll, dass sogar die Kollegen, die in Elternzeit sind, wenn wir interne Meetings irgendwie per Teams oder per Teams haben oder irgendwelche Spotlights oder so Erfahrungsaustausche, die wir sehr regelmäßig machen am Abend, dass sie sich ganz oft trotzdem zuschalten, ja, weil sie den Kontakt nicht verlieren wollen oder weil sie die Themen so spannend finden. Nein, aber das ist, also das funktioniert. Wir haben bei uns sehr, sehr unterschiedliche Modelle da auch. Oder wir haben 80% Modell, 90% Modell und dann eben natürlich auch nochmal im Zweifel für die Mütter nochmal besondere. Man kann über alles reden, man kann es gestalten. Und deswegen sage ich, die Barrieren sind eigentlich im Kopf, nicht in der Warenwelt. Und auch bei den Kunden, bei den Banken, also bei unseren Netzwerkpartnern, das Verständnis dafür ist sehr hoch. Und wenn ich halt sage, ich bin montags nie da, ich habe ein 80% Modell und ich bin montags im Notfall natürlich auch mal erreichbar, aber ich bin montags grundsätzlich nicht da, dann ist das halt so. Ja? Und
ja.
Da kommt auch jeder mit klar. Das muss man halt nur klar kommunizieren. Und dann hat da auch niemand Probleme mit. Zumal ja auch das virtuelle Arbeiten sich über die Corona-Zeit, das ist ja wirklich das Positive aus Corona, dass sich das so schnell etabliert hat jetzt und selbstverständlich ist, dass auch jedem inzwischen klar ist, dass man um sich eine Stunde vielleicht in einen Termin auszutauschen, keiner mehr 5 Stunden oder 3 Stunden quer durch die Republik fahren muss.
Ja, absolut. Also was würdest du auch jungen Frauen raten, die sagen würden, hey, ich möchte gerne in die Beratung, ich möchte gerne vielleicht auch in die Restrukturierung gehen, habe aber Angst, dass ich das irgendwie später mit meiner Familienplanung nicht vereinbaren kann?
Also ich würde sagen, im Zweifel sage ich immer, einfach mal machen, ne? und ausprobieren. Man vertut sich im Zweifel nichts. Also ich würde gerade, wenn man noch im Studium ist, auch empfehlen, mach doch gerne ein Praktikum. Bei uns sind auch alle Praktikanten immer direkt mit auf Projekt. Wir versuchen auch immer, dass die während ihres Praktikums, wenn das ja standardmäßig irgendwie so 3 Monate sind, dass die auch verschiedene Projekte sehen können, auch mal eine Analyse und mal eher eine Umsetzung, damit man ein bisschen mehr mitnimmt. Schaut einfach, taugt euch das? Fühlt ihr euch da wohl? Könnt ihr euch das vorstellen? Und wenn ich feststelle, mir taugt das, mir macht das richtig Spaß und ich möchte da arbeiten, dann findet man für alles andere immer eine Lösung. Ja, und auch wenn man, und selbst wenn man nach 2 oder 3 Jahren sagt, nein, jetzt möchte ich doch, ich sag mal in Anführungszeichen, sesshaft werden und zu meiner Lebensplanung passt es nicht mehr, dann verspreche ich euch, ihr habt so viel mitgenommen in der Zeit. Ist natürlich nicht mein Wunsch als Partner bei SMP, dass so tolle Jungs und Mädels, das ist jetzt egal, aber dann nach der Zeit gehen. Aber wenn das so ist, dann ist das auch so. Ja? Und, aber wenn man sagt, ich will bleiben, wie gesagt, wir haben da jetzt schon ein paar Beispiele und ich will das vereinbaren, dann funktioniert das auch.
Absolut.
Dafür sind wir halt auch noch klein genug, sage ich mal, als Beratung. Wenn wir 12 Partner uns einig sind und sagen, wir wollen das, weil der oder diejenige uns einen so tollen Mehrwert hier bietet und weil das einfach eine Bereicherung für uns ist und dann finden wir auch immer eine Lösung, weil wir halt nicht in so starren Vorgaben sind, sondern wir sind halt 12 Partner und wir entscheiden das, was wir dann auch für richtig halten.
Ja, absolut schön gesagt. Jetzt auch nochmal auf deine Arbeit zu sprechen zu kommen. Wie sieht denn eigentlich für dich als Partnerin eine typische Arbeitswoche aus? Ich weiß, die gibt es in der Beratung nicht, beziehungsweise immer, wenn wir die Frage stellen, dann sagen auch immer alle Leute, ja, gibt es eigentlich nicht. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen was zusammenschustern könntest aus den letzten Wochen, wie sieht so für dich eine Arbeitswoche aus?
Ja, also bei mir sieht es meistens so aus, dass ich montags entweder aus dem Homeoffice oder aus dem Office in Köln arbeite. Da ich ja eben auch in Köln lebe, schaue ich schon, dass ich doch so meistens mindestens einmal die Woche auch bei uns im Büro bin. Auch da einfach den Kontakt zu unserem Backoffice und so weiter habe und da Themen mache, die man eben vor Ort vielleicht ganz gut machen kann. Personalgespräche führe mit meinen Mentees, solche Themen wie heute, irgendwelche Netzwerksachen mache oder eben gerade auch Sachen, wo ich sehr konzentriert arbeiten möchte, in Ruhe mein Konzept durchgehen oder auch interne Themen bearbeiten. Das mache ich dann sehr gerne aus dem Homeoffice. Und dann Montagabend, so wird es auch heute sein, mich auf den Weg Richtung Projektstandort mache, dort im Teamhotel, vielleicht an der Bar noch zu den Kollegen stoße, je nachdem, wie spät das heute Abend wird. Spätestens dann aber morgen zum Frühstück die Kollegen sehe, mich da schon mal kurz mit ihnen austausche. Wobei ich bin immer ein Freund davon, bei Frühstück und also bei zu den Essenszeiten auch gerne über private Themen mal zu sprechen, ja. Oder auch einfach mal Blödsinn zu sprechen oder über SMP-Themen und nicht nur über den Kunden. Und dann werden wir morgen spannende Gespräche beim Kunden vor Ort haben, auch wieder im Großraum Ostwestfalen. Ich bin da gerne, ich mag die Menschen.
Ah ja, schön.
Genau, haben da morgen einige Termine. Am Mittwoch dann auch noch bei einem anderen Kunden, also dann werde ich weiterreisen. Diese Woche werde ich tatsächlich dann schon am Mittwoch zurückkommen, weil ich dann bei einem Kunden hier in Köln noch ein Bankenmeeting haben werde am Nachmittag. Und am Donnerstagabend oder am Donnerstag habe ich noch eine Veranstaltung in Düsseldorf und am Donnerstagabend treffe ich mich dann mit meinen Partnerkollegen zum Vorabendessen, weil wir am Freitag Partnermeeting hier in Köln in unserem Office haben. Das ist so eine durchaus nicht untypische Woche und das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo meine Kunden sind, ob ich da punktuell hinfahre, tageweise oder ob ich 2-3 Tage am Stück unterwegs bin. Und so ist es bei unseren Teams auch. Natürlich gerade die jüngeren Kollegen, die sind fest auf einem Projekt. Aber ich sag mal so spätestens ab Project Manager, die dann eben auch Projektleitungsverantwortung haben, da ist es dann schon so, dass man dann vielleicht auch schon mal ein neues Projekt irgendwo hat, aber einen Altkunden noch aus der Ferne betreut und dann nur mal punktuell vielleicht hinfährt, um irgendein Reporting sich anzuschauen oder an einem Meeting teilzunehmen. Und ja, wir sind da auch recht flexibel. Also die Teams untereinander sollte natürlich schon so sein, dass es ein paar Kerntage in der Woche gibt, wo das ganze Team gemeinschaftlich beim Kunden vor Ort ist. Aber da hat auch jeder eine gewisse Flexibilität, dass man mal montags, mal freitags oder wie es die vielleicht auch eine persönliche Notwendigkeit hat, aus dem Homeoffice auch arbeitet. Und das ist natürlich auch sehr stark von der jeweiligen Projektphase und auch von dem Kunden abhängig. Es gibt ja auch Kunden, denen ist das ganz recht, wenn wir eben nicht 4 Tage, das wäre so das Normale, eigentlich vor Ort sind, weil sie auch mal noch in Ruhe was wegarbeiten wollen, ohne dass wir sie stören sozusagen, dass man dann auch mit denen mehr virtuell arbeitet. Und es gibt andere Kunden, denen die Anwesenheit sehr wichtig ist. Das muss man halt immer fallweise entscheiden. Ja, aber so sind wir unterwegs und ich als Partnerin schaue halt immer, ich habe ja doch einige Projekte im Moment, 3, ich sag mal, intensive und noch so 3-4 in der Peripherie, dass ich dann zumindest bei denen, die akut gerade laufen, auch einmal pro Woche bei jedem Team mit vor Ort bin.
Okay, das heißt, du kommst natürlich auch sehr viel rum und bist viel unterwegs. Wir haben eben schon das Thema Work-Life-Balance ganz am Anfang so ein bisschen angerissen. Und ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen. Und zwar gibt es ein Zitat, was ich sehr interessant fand, von der Autorin und Journalistin Franka Lehfeld. Die hat nämlich mal gesagt in einem Interview, Work-Life-Balance ist die Lebenslüge der jungen Generation. Das Maximum im Job und das Maximum in der Freizeit, das ist nicht zeitgleich umsetzbar. Wer eine Führungsrolle erreichen will, kann nicht Energie in Lifestyle-Sportarten stecken, zum Beispiel. Wie siehst du das? Bist du da ähnlicher Meinung?
Also ich finde die eigentlich auch ganz, ganz interessant und ganz cool. Kenne das natürlich auch. Ja, also Work-Life-Balance ist wirklich eine schwierige Sache, aber das ist genau das, was ich vorhin schon mal angerissen hatte. Das würde ja, wenn ich das allein, dieses Wort mal zerlege, oder diese drei Wörter, dann heißt das ja, dass meine Arbeit nicht mein Leben ist oder mein Leben nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Also allein der Begriff trennt ja Arbeit und Leben. Und wenn ich jetzt für mich sagen würde, immer wenn ich arbeite, lebe ich nicht, dann fände ich das sehr, sehr deprimierend.
Absolut.
Ja. Und dann würde ich mir tatsächlich überlegen, mir einen anderen Job zu suchen. Ja. Denn auch mein Arbeitsumfeld ist mein Leben. Ich mache diesen Job seit 15 Jahren. Ich bin viel mit meinen Kollegen unterwegs. Von den meisten kenne ich die Lebenspartnerin, die Kinder, was auch immer. Man kennt das Umfeld, man war gemeinsam auf den Hochzeiten gegenseitig, man feiert zusammen Geburtstag. Es ist ja auch mein soziales Umfeld. Und ich will und kann das gar nicht trennen. Also ich kann ja nicht sagen, ich habe nur Leben, wenn ich privat zu Hause bin. Und sobald ich irgendwie auf der Arbeit bin oder mit meinen Kollegen im Austausch bin oder mit meinen Kunden, ist das kein Leben. Dann wäre das wirklich sehr traurig. Und das ist nun mal so. Natürlich muss ich mir überlegen, wenn ich einen gewissen Anspruch an mein Leben auch habe, an das, was ich mir leisten können will, an meine Urlaube, an meine Freizeitgestaltung tatsächlich auch, je nachdem, wie kostspielig das dann ist, dann muss ich mir vielleicht was aufbauen und dann muss ich vielleicht gerade am Anfang auch meiner Karriere, meines beruflichen Daseins eben auch ein bisschen investieren. Das heißt aber nicht, dass ich gleichzeitig ja nicht auch leben und Spaß haben kann. Also wir haben sehr viele Kollegen, die gewisse Lifestyle-Sportarten nachgehen, um den Begriff jetzt hier auch mal aufzugreifen nochmal, oder die sehr intensiv trainieren. Ich selbst mache auch 2-3 Mal die Woche Personal Training, mache noch im Hotelzimmer oder im Hotel Training, weil das auch dazu gehört. Cool. Ja, mich fit zu halten, auch mich körperlich fit zu halten und auch abzuschalten, das brauche ich, weil wenn ich durcharbeite, bin ich irgendwann nicht mehr gut. Ja, ich sage auch oft zu den jungen Kollegen spät abends oder abends irgendwann, nach müd kommt blöd. Und Fehler, die du am späten Abend einbaust, die brauchst du am nächsten Morgen doppelt so lange, um die zu suchen. Das macht alles keinen Sinn.
Ja.
Ja, sondern wirklich auch bewusst abzuschalten. Und das muss jeder für sich. Ich zum Beispiel, ich lese sehr gerne. Ich mache Sport. Ich treffe mich mit Freunden und unterhalte mich. Und können auch befreundete Kollegen sein. Ich mache da keinen Unterschied. Ja. Ja. Also auch abends bei einem Projektessen oder noch beim Essen mit einem Kollegen zusammenzusitzen und dann aber wirklich nur noch privat zu reden, ist für mich abschalten. Aber das ist wichtig, dieser Ausgleich. Nur ich kann das für mich nicht trennen. Jetzt konnte ich das noch nie, weil ich eben auch aus einem Familienunternehmen, aus einer Unternehmerfamilie komme. Hatten wir es vorhin schon von. Die können das eh nicht so trennen. Aber ich finde, man sollte den Job finden, der einem so viel Spaß macht, dass er das Leben bereichert und nicht, dass ich versuche, möglichst wenig Zeit mit meiner Arbeit zu verbringen, um dann zu leben. Also in dem Moment, wo ich das trennen muss, finde ich, habe ich ein grundsätzliches Problem. Und natürlich gehört eine gewisse Leistungsbereitschaft dazu und auch eine gewisse Leidensbereitschaft, wenn man im Leben was erreichen will. Aber das ist überall im Leben so. Das ist auch beim Sport so. Oder gerade beim Sport kann man da auch Demut lernen, ne? Erfolg durch Leiden. Ne? Und ja, also von daher sehe ich das ein bisschen differenziert.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Einschätzung und diese weisen Worte, denn wir kommen ja auch langsam schon so zum Ende dieser Folge und eine Frage, die ich natürlich am Ende sehr gerne stelle, ist, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Jetzt hast du natürlich von deiner Zeit als junge Geschäftsführerin gesprochen, aber auch im Berufseinstieg oder als Partnerin, egal auf welchen Lebensabschnitt du jetzt zurückblickst, ob das jetzt zum Beispiel in meinem Alter ist, gerade noch im Bachelor oder halt vielleicht mit Mitte 30 schon irgendwie mitten im Berufsleben, was würdest du deinem jüngeren Ich nochmal mitgeben, wenn du es könntest?
Manche Dinge auch einfach auf sich zukommen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es sich fügt. Denn witzigerweise tut es das fast immer, wenn ich mir das heute rückblickend anschaue. Und für mich auch aus der heutigen Perspektive und nach vorne blickend, dieses Wissen zu haben, auch wenn Dinge jetzt im Moment gerade vielleicht anders passieren, als ich mir das vorgestellt oder gewünscht habe. Ich werde nachher feststellen, dass das gut so war.
Ja, ja.
Und dieses Vertrauen inzwischen zu haben, ins Leben grundsätzlich, das macht vieles leichter. Das nimmt einem auch eine große Last und eine große Anspannung, weil ich war früher sehr verbissen und meinte, immer muss alles genauso funktionieren, wie ich mir das vorstelle und dass man alles planen kann. Ich plane immer noch gerne, natürlich, man ändert sich ja nicht komplett, aber ich weiß inzwischen, dass das Leben halt auch das ist, was passiert, während du irgendwelche Pläne machst. Und wenn ich halt auf mein Leben zurückblicke, ich hätte mir sicher nicht gewünscht, dass mein Stiefvater von einem Tag auf den anderen an einem Herzinfarkt verstirbt. Ich hätte mir sicher nicht gewünscht, für das Familienunternehmen Insolvenz anzumelden. Ich hätte mir ein ganz anderes Leben in Dortmund vorgestellt, auch im persönlichen Bereich. Aber wenn ich heute auf all das zurückblicke, mit jetzt fast 20 Jahren Abstand, muss ich sagen, es war alles genau gut so, wie es gekommen ist. Und ich bin heute total glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob ich so glücklich und zufrieden wäre, wenn all diese Dinge, von denen ich nicht gewollt hätte, dass sie passieren, nicht passiert wären. Man muss einfach dann auch weitermachen und das Beste draus machen. Und dann kommt der Erfolg und das Glück auch schon mit dazu, wenn man nicht aufgibt.
Sehr, sehr schön. Also sehr schöne auch Worte, die du uns mit auf den Weg gibst, vor allem auch, weil das auch mal eine sehr andere Meinung ist oder sehr anderer, sehr anderer Rat, den andere Gäste im Podcast noch nicht genannt haben oder seltener genannt haben. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Du hast auch eben schon angesprochen, dass du gerne liest. Und eine Frage, die ich natürlich auch noch gerne stelle, weil ich das auch sehr gerne tue. Was gibt es so für Bücher oder auch Podcasts? Ihr habt ja auch bei SMP zum Beispiel einen eigenen Podcast, der Leader Talks heißt der, glaube ich. Genau. Ja, welche Bücher haben dich so in deinem Leben geprägt? Was sagst du, gibt es an Werken, auf die du gerne nochmal zurückgreifst oder an die du dich gerne erinnerst?
Ja, da muss ich jetzt zugeben, ich bin gar nicht so die hochintellektuelle Leserin. Ich lese tatsächlich in meiner Freizeit am liebsten Krimis zum Abschalten. Ja.
Ja.
Aber dann zumindest gute Krimis. Also schon was Hochwertiges, aber manchmal kommt es mir da auch so vor, wie in meiner Arbeit, ist ja auch so ein bisschen kriminalistisch, immer Leute befragen und rausfinden, wo liegt denn hier im Unternehmen jetzt wirklich der Hase im Pfeffer, ja, wo liegt denn hier die Wahrheit, die einzig wahre Wahrheit?
Ja.
Das ist vielleicht auch mal was, den jungen Leuten mit auf den Weg zu geben, zu sagen, ihr müsst nicht immer nur auch Fachliteratur lesen, auch mal wirklich zum Abschalten, einfach was Nettes, kann man auch mal machen. Ansonsten habe ich ja zum Glück einen Partnerkollegen, den Georgi Michailow, du hast es gerade schon erwähnt, mit seinem Podcast, die ich sehr, sehr gerne höre. Vor allem, weil er da ja oft auch Leute hat, die tolle Bücher geschrieben haben und die Quintessenz dann zusammenfassen. Das hilft auch sehr. Verlasse mich da auch gerne auf die Buchempfehlung, wenn es wirklich mal um Führungsthemen geht, um interessante Fachliteratur zu ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Er stellt da ja auch immer was vor. Also den Empfehlungen kann man immer sehr gut folgen. Wer mich tatsächlich noch auch zu meinen Studienzeiten da auch schon geprägt hat, gerade wenn es auch eben um Management, um Führung und so weiter geht, ist Sprenger. Also die Bücher von Sprenger kann ich empfehlen. Und das ist sowas, was mich auch immer begleitet hat. Und ansonsten, ich bin da auch immer so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten sozusagen, wonach mir gerade ist. Schätze aber vor allem auch den Austausch mit Menschen sehr, abseits von Podcasts und Büchern.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Jessica, für deine Zeit und für diese Folge. Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast zu haben und auch deine Eindrücke aus deinem Arbeitsalltag und auch dem Alltag eurer Kunden. Von daher,
sehr gerne.
Danke, dass du unser Gast warst. Für alle, die sich für Jessica interessieren, ihr findet sie ja auch bestimmt auf LinkedIn und den Buchtipp und die Buchempfehlung findet ihr auch immer auf LinkedIn. Wir verlinken euch natürlich auch nochmal alles zu SMP in der Beschreibung, da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ihr seid bis zum Ende dran geblieben und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und wie gesagt, wer Interesse hat, mal in die Restrukturierungsberatung hineinzuschnuppern oder auch sich zu bewerben, gerne über LinkedIn oder unsere Homepage, gerne auch direkt an mich mit einem kleinen Verweis hier, dass es über das Interview kommt, dann gebe ich das auch intern gerne weiter und ja, wünsche alles Gute. Vielen Dank für das tolle Interview, hat mir auch Spaß gemacht, mal zu reflektieren für die interessanten Fragen und eine gute Zeit wünsche ich.
Dankeschön.